Herzlich willkommen an den Bluetooth-Boxen und Apple AirPods und oder namenlosen Billigprodukten, egal wie ihr es den Podcast horcht. Auf alle Fälle herzlich willkommen und grüß Gott zur neuen Folge des Popkultur-Beichtstuhls. Dieses Mal wieder mit einem Vorgeblänkel und mit mir in der hochprofessionellen Aufnahmekabine, aka im Aufnahmebeichtstuhl, sitzen, wie immer, der Markus Mako Kopp.
Hallo, hallo. Ich hoffe, ihr habt meine Dance-Moves gehört, wie man beim Live-Intro wieder dazu getanzt hat.
Und als zweiter Mitpodcaster am Rode Podcaster und am Coca-Cola, am offenen Coca-Cola, sitzt Michael Michi Baumgartner.
Hallo, hallo. Wir sind wieder zurück und ich habe gesehen, wie der Marco getanzt hat. Das reicht für heute, glaube ich.
Und nachdem wir unsere Stimmen jetzt schon mit alte Bundesheer-Geschichteln geölt haben, geht es jetzt direkt gleich los. Also.
Wow.
Ich kann, es ist so klasse, wenn man so im Intro ist, dann ist man so im Intro-Modus. Dann,
der Intro.
Da hast du eine ganz andere Stimme.
Ja, schon ein bisschen, ja, gell?
Ich bin wieder total.
Da bin ich plötzlich voll freundlich zu euch.
Stimmt. Da sagt er nämlich nichts.
Das sage ich. Michael Michi Baumgartner und Markus Mako Kopp und nicht. Ja.
Hey, hey du.
Hey Schnulli und hey Opi.
Oh Mann,
wow.
Opi,
wow. Wow. Gut. Okay, Barte fix.
Ide fix.
Ja. Ja, hey, Boys, was habt ihr erlebt? Popkulturmäßig.
Red du, solange du Zeit hast.
Wow. Ich habe einen kleinen Rant. Und oh, jetzt ja, wollte ich sagen, habt ihr auch vielleicht was Kurzes zum Ranten? Das ist ein Dreier-Rant.
Ich kann auch ranten, ja.
Okay.
Ja.
Gut, dann starte ich jetzt. Es ist natürlich schwer zum Erklären in einem Podcast, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, wie man eine Chipspackung aufmacht, oder? Da greift man oben zu, mit Daumen und Zeigefinger drückt man auf beiden Seiten und versucht so auseinanderzuziehen, oder?
Ja.
So, und das ist meine präferierte Methode bei so ziemlich jeder Verpackung. Angenommen, ich kaufe jetzt Haribo oder irgendein anderes Gummiding. Ja. Und dann versuche ich das so aufzumachen. Irgendwann haben sie angefangen, dass sie Sachen einbauen in die Verpackung, dass das nicht mehr gescheit geht. Entweder ist in der Mitte da das Ding, wo es aufgehängt wird, irgendwie so wuchtig, dass man das nicht mehr so gescheit auseinanderkriegt. Stimmt. Und manche Packungen gehen gar nicht mehr so zum Auseinanderziehen.
Stimmt.
Und dann wollen sie, dass man so an der Ecke, an der perforierten oder an der empfohlenen Aufreisenaht, dass man da so ein Ding anzieht.
Da passen dann aber die Finger nicht durch. Nein. Mit dem Inhalt. Ja.
Da muss man sie entweder ausschütteln oder keine Ahnung. Ist.
Verschwörungstheorie. Die Dinge, wo man am Rand, wo hingewiesen wird, da soll man ziehen und abreißen, dann geht die Packung so auf, dass die Packung im Arsch ist, dass man alles sofort...
Das passiert aber in 99,9% der Fälle Frauen.
Also
jetzt haben wir schon einen
Schicksal.
5 Minuten im Podcast.
Jahrelang Balsen kriegst du aufgemacht und das ist der Öffnungsvorschlag. Ja, aber das
ich habe das mit der Debbie getestet. Wir haben gesagt, Debbie... Ich habe gesagt, ich mache nämlich die Packung einmal so auf wie der Marco. Mhm. Und die Debbie, immer wenn die eine Packung aufmacht, ist sie komplett an der Seite aufgerissen bis ganz unten. Und dann legt sie ins Kasten und alles fliegt raus. Und dann habe ich mal gesagt, machst du das absichtlich? Und dann sagt sie, nein, sie macht sie halt auf und dann reißt die halt so. Und dann sage ich, okay, ich schaue jetzt zu und du machst sie, ich sag dir, wie du sie aufmachen sollst. Und du machst sie genauso auf, wie ich sie aufmachen darf. Und dann schauen wir, das muss ja dann so aufmachen, also das muss ja dann oben offen sein. Und sie hat es gemacht und ich habe zugeschaut und sie hat genau das gleiche gemacht wie und es ist auf der Seite aufgerissen.
Ja, aber die wird auf das von der Industrie so hingetrieben, weil viele Verpackungen gehen wirklich kaum mehr so normal
chipsmäßig zum Aufmachen. Aber was ist der Vorteil davon?
Vielleicht, dass sie nicht versehentlich aufgehen. So oben.
Ich glaube, wir sind einfach zu blöd.
Ja.
Ich meine, habt ihr irgendwas, was ihr zum Beispiel gar nicht aufkriegt? Wo jedes Mal, okay, jetzt der Griff zur Schere, ich gebe auf.
Ja, so Blisterverpackungen ist teilweise echt.
Was sind die eingeschweißten Sachen?
Ja, genau.
Irgendwelche technischen Geräte.
Mit dem griffelten Rand. Das
ja,
so
ja, genau.
Ja, okay, ja gut, das ist sowieso.
Aber die dann auch nicht aufschneiden kannst, gescheit. Weil dann schneidest du sie auf und sie sind immer so fest zu.
Da werden die Scheren hin teilweise.
Packaging Rage. Ihr sorgt für ziemlich viele Verletzungen jedes Jahr.
Da ist es sehr scharf gekannt.
Bei mir sind es die Exquisa Käsekuchen, die kleinen.
Die kenne ich gar nicht.
Nicht? Exquisa? Keiner
schmeckt. Ja,
Exquisa. Wahrscheinlich so wie dieser. Ist jetzt ein bisschen Werbung, gibt es aber sicher auch noch andere Topfenprodukte, die gut schmecken.
Philadelphia.
Schardinger. Auf alle Fälle. Ja, natürlich. Ist das Exquisa Käsekuchen, so ein Käsekuchenstück. Da meine ich jetzt mal, ich hab jetzt irgendwas. Ich habe irgendeinen Schwächeanfall. Kriege ich nicht auf, nicht ums Verrecken.
Mhm. Habe ich noch nicht probiert. Muss ich nicht
mal mitnehmen. Aber ich habe bei manchen Sachen, ich werde vielleicht doch zur Schere greifen, damit ich doch oben das weiter aufmachen kann. Bei manchen habe ich aufgeben und habe jetzt so seitlich aufgegessen.
Verwendet ihr so Plastikklammern, um Chips wieder zuzumachen?
Ja.
Das funktioniert, das ist gut?
Ja, ja? Das ist fantastisch. Okay. Am allerbesten funktioniert es bei den Spekulatius, bei den halben Kilo-Sekt, den man Ende August schon zum Kaufen kriegt. Da kann man ja unmöglich, kann man unmöglich alle Formel essen, oder? Und deswegen muss man sie oben zuttern. Aber ich habe nur ein Beispiel für etwas, was sehr gut aufgeht und das ist aber in einer ganz speziellen Blase nur. Also ich glaube, dass von unseren Zuhörerinnen ganz ein kleiner Promille Anteil des noch kennen wird. Und zwar, ich arbeite ja in einem Laboratorium und da haben wir keine normalen so Zupftücher, keine normalen Kleenex, sondern wir haben, die heißen auf Englisch High Precision Wipes. Das sind so fuselfreie Zupftücher, mit denen man technische Geräte reinigen kann. Also. Von Kimtech. Und das ist mir jedes Mal eine Freude, wenn man da aufmachen kann, die Packung. Die geht auf, da gibt es kein Wenn und Aber. Da ist die Perforierung, da drückt man ein bisschen mit dem Finger rein und die geht aber genauso. Aber
die andere Frage, ich habe ja relativ viel mit Feuchttüchern zu tun, mit einem Baby daheim oder Kleinkind. Und geht da immer eins raus? Oder
ja, immer
eins. Weil ich habe jetzt einen Hack gesehen, wie bei den ganzen normalen Feuchttuch Spender, wo immer zwei, drei rausgehen, normal, da muss man anscheinend ein Gummiband auf der Seite rumtun, dann kann man oben ziehen und dann geht nochmal eins. Also nehmen, Verschluss, okay. Neben der Öffnung, ein Gummiband rund um die Verpackung, dann geht anscheinend immer nur eines raus.
Okay. Mir ist jetzt was eingefallen, wo ich gedacht habe, oh, jetzt bin ich Profi für das Ding zum Konsumieren. Dann haben sie was geändert, aber jetzt bin ich wieder Anfänger. Und zwar bei der Capri-Sonne mit dem Strohhalm. Das Ding... Okay. Ja, am Anfang gar nicht gecheckt, irgendwann so, okay, ein bisschen draufdrucken, oben die Wölbung ausnützen, rein, mit dem Kunststoff-Strohhalm früher kein Problem. Und jetzt haben sie ja umgestellt auf Karton, sage ich mal. Ja. Ja, und jetzt ist es genau wieder Katastrophe. Jetzt,
ja, trinkst du oft Capri-Sonne?
Boah, ab und zu Kaffee
mal. Wenn es gerade Dreh und Trink gibt, oder was?
Das habe ich jetzt einmal getrunken wieder. Dreh und Trink ist ganz okay.
Ja, das gesunde, fruchtige Dreh und Trink.
Ja. Ja. Das haben wir früher, kennt ihr noch, Achtung, Insider-Info, das Kaufhaus Konsum, kennst du das noch? Mhm. Da habe ich ab und zu ein Dreh und Trink gekriegt früher, wenn das ich sehr gequengelt habe. Das
war ein Südring früher, oder?
Genau, und das war irgendwie, ich weiß gar nicht warum, das war so ein subventioniertes SPÖ-Ding, oder? Weiß man das genau?
Ja, das war so, geht niemals ein, wenn du einen Job hast, dann ist er für immer und dann hoppla hopp ist es doch irgendwie in die 90er Jahre bankrott
gegangen. Und das war dasselbe Laden, wo einmal der Kit drin gestanden ist, wo ich ein Foto gemacht habe.
Wo ist der gewesen?
Der Konsum, da beim Cineplex, nee, oder? Jetzt, wo jetzt die Cineplex ist, also Südring,
ja. Ich weiß, das Gebäude aber noch stehen, den Konsum schrieb, also das hat schon lang zu, das hat glaube ich Anfang, Mitte 90er Jahre ist das bankrott gegangen und ich kann mich an das Konsumgebäude aber noch erinnern, das ist eine Zeit lang gestanden.
Mhm. Interesting.
Ja, gut. Das war mein Rant über Verpackungen und die Serie, ihr habt es auch gut einig.
Was gehabt? Rant, ja, ich habe. Soll ich gleich weitermachen?
Eigentlich. Wie kann man ranten?
Na, Rant, bitte.
Okay. Ja, Rant. Also, wie gesagt, das ist ja ein Meinungspodcast und das ist nur my humble opinion, aber ich habe mir auf Netflix den Film Der ungewöhnliche Fall des Mr. Poe angeschaut. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe, Entschuldigung. Dann hat es mir vorgeschlagen, der war ziemlich lang in die Österreich Top 10, immer, wenn man Netflix eingeschalten hat. Und die haben mir dann einen Trailer angeschaut und haben mir gedacht, boah, das ist ja genau meins. Da kommt ja alles zusammen, was mir taugt. Viktorianische Zeit, Krimi, Mystery, dann spielt mit der Christian Bale, die Julian Anderson, der Harry Melling, der ist bekannt aus Harry Potter als Dudley Dursley.
Dursley.
Der spielt den Mr. Poe und eben der Christian Bale spielt den Augustus Lander Und das ist im Prinzip so ganz herkömmliche, also die fängt ganz so gute alte Krimi-Mystery-Kost. Und ich habe mir gedacht, das ist genau meins, das gefällt mir sicher gut. Und dann habe ich den Film angefangen und irgendwie schaut man den Film und die ist dann vorgekommen, boah, das sind alle Charaktere, die vorkommen unsympathisch. Es geht darum, dass der Charakter von Christian Bale ist ein Constable, der ist pensioniert, glaube ich, Witwer. Seine Tochter ist davon gelaufen, die Frau ist verstorben, dementsprechend ist er nicht so gut drauf. Und der wird an die Kadettenschule West Point geholt, da da seltsame Vorkommnisse passieren. Und zwar hat sich ein Kadett erhängt und das ist noch nicht so außergewöhnlich, aber dem erhängten Kadetten hat man in der Leichenhalle in der Nacht darauf das Herz aus dem Leib geschnitten. Und der Charakter des Christian Bale kommt dann ziemlich schnell drauf, dass der sich nicht erhängt hat, sondern dass man den mal umgebracht hat. Und es dauert nicht lang, schon wird der nächste Kadett erhängt mit entferntem Herz aufgefunden. Und wie der Zufall so will, ist gerade der Edgar Allan Poe, der berühmte amerikanische Schriftsteller, ebenfalls in West Point an der Kadettenschule. Er ist dann nämlich Kadett, was in Wirklichkeit stimmt. Er war in Wirklichkeit auch in West Point an der Militärakademie. Das war auch schon das Einzige, was dann in der Wirklichkeit verankert ist. Ja, und jetzt ist es aber so, dass wirklich alle Charaktere sind der unsympathisch runtergeschrieben. Nicht einmal schlecht gespielt, also alle performen gut. Christian Bale spielt fantastisch, der Harry Melling spielt fantastisch, Gillian Anderson, alle spielen gut, nur die Charaktere geben einfach nicht mehr her. Es ist sehr so mühsam zum Schauen, die Dialoge sind mühsam geschrieben, mag dem geschuldet sein, dass es halt alte Sprache ist. Es ist eine Romanverfilmung aus einem Roman von 2009. Der Roman heißt The Pale Blue Eye, was ein wesentlich besserer Titel ist, weil auf Deutsch der denkwürdige Fall des Mr. Poe ist ein bisschen seltsam, weil der Edgar Allan Poe so gut, der spielt da, wenn überhaupt, dann nur eine Nebenrolle. Mhm. Ja, und der Edgar Allan Poe ist dann so eine Art Dr. Watson zu so einer Sherlock Holmes-artigen Figur. Also es ist ein Sherlock Holmes, Dr. Watson-Szenario. Es passiert dann ein ziemlich interessanter und Anführungszeichen Twist am Ende, den man ein bisschen kämmen sieht. Und der den Film dann ein bisschen obsolet macht, weil während dem Film die ganze Zeit Sachen passieren, die dann am Schluss, wenn man den Twist kennt, eigentlich gar keinen Sinn machen. Also da fragt man sich dann, warum hat der Hauptcharakter das und das gemacht, wenn er eh schon, wenn der Twist dann kommt, dann denkt man sich, ja, was soll das? Ja, jetzt war ich ein bisschen enttäuscht, weil der Rant ist deswegen, weil wenn man noch nicht so viele viktorianische Mystery-Thriller oder Krimis gesehen hat, dann ist der auf alle Fälle gut, dann kann man den auch schauen, er ist auch cool produziert, Production Value passt da alles. Aber wenn man schon einiges von dem gesehen hat, dann ist es, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend. Mir kommt vor, wesentlich besser sein können bei dem Star-Aufgebot und bei der Menge an Geld, die man in die Hand genommen hat.
Ja, aber ist ja nicht oft bei so Star-Serien, dass die, also Star-Serien, komischer Name, weil wenn so viele Stars mitspielen, dass das dann meistens mal ist.
Letztes Mal bin ich überrascht gewesen von Don't Look Up, hey, da ist...
Ja, Don't Look Up ist eine Ausnahme.
Da ist echt abgeliefert worden, also alles.
Ja, Don't Look Up ist eine Ausnahme, aber finde ich, aber es gibt doch so viel... Ja, okay, und Knives Out ist eine Ausnahme. Knives Out war auch...
Ja, aber ich weiß zum Beispiel, oder ich hab den selber nicht gesehen, aber Now You See Me ist anscheinend auch so ein Fall, wo halt viele bekannte Gesichter mitspielen und dann ist es aber nichts. Liegt vielleicht daran, dass sich die, weiß ich nicht, vielleicht harmonieren die oft nicht so gut miteinander? Viele Schauspieler, berühmte Schauspieler-Egos auf einem Set, weiß ich nicht. Ist vielleicht schwierig,
das zu handeln. Ja, ist wie bei uns im Podcast, ja. Muss man sich runterordnen.
Ist jetzt einer von den seltenen Fällen, wo ich jetzt nicht wirklich so eine Empfehlung abgib, wenn man sowas sehen will, so viktorianischen Thriller, dann vielleicht eher auf From Hell zurückgreifen oder so. Der ist nämlich in dem, was er sein soll, wesentlich besser. Ja.
Also würde ich sagen, der Film ist für einen Poe.
Gut.
Wow.
Nicht schlecht.
Ich
bin spät, ich weiß nicht, wo sie sind.
Druck irgendwas, Michi.
Fuck.
Okay. War das Fuck jetzt aus dem Gerät oder von dir?
Nein, es war aus dem Gerät.
Ja, okay. Nice. Boah, ich möchte so lange auf die Zunge bissen, dass ich das sagen kann. Okay. Sag mal das so.
Ja. Aber ich bleibe jetzt mit dem Finger auf der Taste.
Okay. Ja, und natürlich für mich als ausgewiesenen Edgar Allan Poe-Fan mit Edgar Allan Poe-Tattoo, da ist das ja normal.
Und auch Referat gemacht, habe ich miterlebt in der Schule.
Ja.
Kann mich an nichts mehr erinnern.
Das war wirklich, das war einer von den Tiefpunkten meines Lebens. Mit meinem Herzblut ein einstündiges Referat über Edgar Allan Poe gemacht, keine Sau Zucker.
Ja. Amy, kann mich an nichts mehr erinnern. Ja. Edgar Allan Poe ist das der was Ding geschrieben hat, mein Herz.
Die Simpsons-Folge.
Das ist mein Herz, oder?
Das verräterische Herz.
Okay. Die Simpsons-Folge.
Und das mit dem Raben. Und die Simpsons-Folge, okay.
Und die schwarze Katze.
Wie heißen eigentlich die Fans von Edgar Allan Poe?
Oh, Groupos.
Poser.
Popos, keine Ahnung.
Popos. Okay.
Okay.
Ja.
Wow, ich liebe die Darstellung. Okay, hast du sonst noch. Und der Rand ist, dass der scheiße war.
Ja, scheiße. Der hat mir, ich war echt enttäuscht.
Ich will er hätte so sagen, viel mehr können.
Ich will nicht sagen, also das ist immer so schwierig, weil keiner macht ja einen Film, damit er scheiße ist und so. Aber mir hat der halt nicht gefallen.
Es wäre mehr möglich gewesen.
Ja, ich finde, da wäre wesentlich mehr möglich gewesen.
Aber von der Story her oder vom Writing her oder von der Grundstory her?
Ja, die Grundstory, die ist halt so ein bisschen, man sieht, also die ist ein bisschen gewöhnlich und nicht so überraschend, aber man kann ja trotzdem einen guten, packenden Film drumherum machen. Also das liegt ja oft nicht an der Story, aber es waren nur Dialoge, die Charakter, wie sie geschrieben waren, es war einfach alles ein bisschen mühsam alles. Und das, leider ist einem halt dann das ist irgendwann egal, was da mit den Leuten passiert, weil man wirklich kein sympathischer
Charakter dabei ist. Weil die fiktiv sein, oder?
Ja. So, ja. man kann mit kaum routen, weil man denkt sich immer, ja gut, es ist mir egal, was mit denen passiert ist. Und mir ist auch wirklich scheißegal, was da mit dem Investigator passiert, weil die sind alles so, ja. Da, man kann für niemanden routen irgendwie. Mhm. Das ist immer schwierig in einem Film.
Routen und tuten.
Ich habe was ich geschaut habe, was mir nicht gefallen hat. Und was ich geschaut habe, was viele Menschen gefallen hat, aber trotzdem viele Menschen auch zum Haten gebracht hat. Aber ich fange mit dem an, was mir nicht gefallen hat. Ich habe versucht, La Brea anzuschauen. Habt ihr von dem gehört? Ich muss gerade schauen, wo das ausgestrahlt wird. Bin mir gerade nicht sicher, ob das auf...
Klingt wie eine Oper.
Nein, ob das auf Netflix ist oder auf Sky. Nein, ist auf Sky.
La Brea.
Also bei La Brea geht es darum, dass mitten in Los Angeles, mir hat das Bild eigentlich eingezogen. Dass ich so.
Ich habe jetzt gemeint, das ist so wie wenn ein Wiener irgendeinen speziellen Würstelstandel im Biss. Gibst du mir einen Labrigen, ein La Brea.
La Brea.
Gibst du mir einen Labrigen mit einem Senf dazu?
Mit einem Eitrigen mit Buckel.
Was ist ein Labriger?
Ein Labriger ist. Das ist ein Hotdog, wo ganz viel Wurst vorne und hinten aussteht, oder?
Und das Brot so ein bisschen nass war nicht.
Ja.
Also da geht es darum, am Cover sieht man so vier Menschen stehen, hinten so Autowracks in so einer Dschungellandschaft und im Hintergrund sieht man einen riesen Mammut. So. Und das hat mir irgendwie, weil ich gesagt, Mammuts finde ich cool, Dinosaurier finde ich cool, das finde ich alles echt lässig.
Lego.
Genau, und es geht darum, mitten in Los Angeles öffnet sich, die haben ja diese, in Kalifornien gibt es ja diese Schlamm,
wo halt, so Moormäßig.
So Moor, genau. Und da ist halt so ein Moorpark und da geht ein Riesenloch in der Erde auf und eine Familie wird eben getrennt, der Sohn und die Mutter fallen in das Loch, der Vater, der so Visionen hat und die Tochter bleiben oben, oder? Und dann geht es halt darum, sind die tot, leben sie noch und die fallen in so ein mittelalterlich, in so eine Neandertaler Zeit. Wie heißt die Zeit?
Urzeit.
Steinzeit, Urzeit.
Ist der Vater The Rock?
Na.
Klingt nach einer The Rock.
Ja, ein bisschen. Aber die fallen eben in diese urtümliche Welt und wissen halt nicht, was sie sind, mit ganz viel anderes. So ein bisschen wie Lost dann, oder? Auch von der Produktion her, so ein bisschen fühlt sich so an wie Lost. Die sagen auch so, hey, fühlt sich anders so, wenn eine Episode von Lost wären. Ist auch ein bisschen so produziert. Also schon gut, aber doch, man merkt irgendwie, die Animationen sind so, okay, wir haben Budget, aber wir haben jetzt nicht Budget, um es richtig geil zu machen, aber wir können es so geil machen. Und da habe ich ein, zwei Folgen geschaut, und dann habe ich einfach aufhören müssen, weil es war mir einfach wurscht, was mit allen passiert. Stürzen halt Autos ab und dann finden sie halt irgendwelche Drogen, also Spoiler, finden sie irgendwelche Drogen in einem Kofferraum und so. Und dann sagen sie, sagen wir das jetzt wem, dass wir die sehen, weil da muss ja dann ein Drogendealer dort unten sein. Und es ist einfach so, ja, es hat mir einfach nicht zart. Also kein Popkulturbachschul Tipp, keine Sehempfehlung in dem Fall. Falls das irgendwer gesehen hat und es taugt hat, dann bitte versucht uns davon überzeugen, dass es einfach weiterschauen soll. Aber ich habe jetzt abgebrochen nach Episode 3, glaube ich. Also nicht so cool. Und was ich geschaut habe, was sehr gut ist, was wahrscheinlich einer der besten Episoden der neuzeitlichen Fernsehgeschichte ist, erzähle ich dann, wenn jetzt der Marco was
sagen hat. Also zuerst einmal muss ich mir selber gratulieren natürlich, dass ich Returnal so fast 100% alles geschafft habe.
Wow, also alle, die muss schon alle Bosse. Taschen gibt dafür. Gibt's
haben sicher. Wir Applaus, gell? Ja, das ist... Ja, okay. danke schön. Ich nehme die Rauskarte an. Und... Okay. auf jeden Fall alle Bosse und dann noch gibt es so ein Secret Ending, was ich mir alles gegeben habe und auch den Sisyphus Tower, was man spielen kann, habe ich auch storymäßig alles geschafft. Da geht, glaube ich, schon etlich lang, aber da habe ich alles gekriegt.
Wie der Name sagt.
Ja. Und boah, das ergibt trotzdem keinen Sinn am Ende alles. Also das, da habe ich mir gedacht, boah, das wird vielleicht alles erklärt, aber irgendwie, boah, das kann man aber auch ausblenden, weil das Spiel einfach voll gut ist trotzdem.
Das hört sich ziemlich frustrierend an.
Nein, ich bin nicht so schnell frustriert. Also wenn man die blöde Fragen stellt, krieg.
War da überhaupt nicht so irgendwie so, so aha-Moment? So,
Ja, ich habe mir am Anfang gedacht, so, vielleicht ist es das. Dann gar nichts zu dem Thema erklärt worden. Und man dachte, vielleicht ist es das. Nichts erklärt worden. Also ich könnte jetzt online schauen und was die Leute da geschrieben haben, aber aufs selber kommst du da nicht viel drauf.
Okay, schräg. Ja. Finde ich komisch. Ich habe auch gedacht, da gibt es dann noch so eine große Auflösung am Ende.
Ja. Aber das nur nebenher, weil es geht ja um, was ich gespielt habe. Ich meine, das habe ich auch zwar gespielt, aber schon länger vorbei. Aber ich bin voll drin wieder. Metroidvanias. Boah, gleich zwei Spiele durchgespielt. Metroidvania. Okay. Axiom Verge und Bloodstained. Ritual of the Night. Das Bloodstained habt ihr vielleicht gespielt, oder?
Nein, aber erklär mal kurz Metroidvania vielleicht.
Also, wer Metroid einmal gespielt hat, das ist ein Spiel, was eigentlich eine ganz große Welt hat, 2D, oft so in verschiedenen Gebieten aufgeteilt und die Karte füllt sich so aus mit so kleinen Quadraten. Da sagen wir mal, okay, der nächste Raum ist das rechts dran, das Quadrat, und es gibt geheime Räume, wo man irgendwie die Wand aufsprengen kann. Und das Spielprinzip von Metroid war, okay, dir wird nichts erklärt, das ist muss eigentlich erkunden gehen und dann gibt es dann Bosse und irgendwann gehen Türen auf und dann kriegst du Ausrüstung.
Wie so eine Ameisenfarm, oder die man so von der Seite sieht. So ein
bisschen. Genau, ja. Und Metroid und das Vania ist von Castlevania, das ist ja der, wie sagt man, der Vampir-Story.
Ja.
Die, was könnte, wie der Clan heißt von den Vampirjägern, die Belmont, so
genau, sind sie. Ja.
Die halt, glaube ich, alle 100 Jahre kommt der Dracula irgendwo aus mit seinem Schloss daher und die sagen, und das, früher waren das halt Actionspiele mit Stages, du bist einfach durch die Stage, am Ende hat es einen Boss gegeben, den hast du mit der Beitsch ins Auge gehauen und dann ist es da gelegen. Und das war eine Kombination aus Metroid und Metroidvania war...
ich glaube, Symphony of the Night.
Genau, Symphony of the Night ist das erste richtige... was halt eben diese große Map gehabt hat. Du hast da überall umgehen können, aber du bist manchmal nicht weitergekommen, weil dir irgendwelche Fähigkeiten gefehlt haben. Plus hast du dich selber ausrüsten können mit verschiedenen Schwertern und Rüstungen und Zeug und das hast du gefunden und von Gegnern gekriegt und du bist Level aufgestiegen. Das war einfach eine Mischung, die war damals schon ziemlich cool, finde ich. Und wo ich jetzt das Bloodstained eigentlich spät entdeckt habe, weil es ist, glaube ich, jetzt schon 2 Jahre heraus. Das ist der was damals Symphony of the Night gemacht hat. Ich glaube, Igarashi heißt er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Typ, der immer den Cowboy-Hut auf hat. Kennst du den Japaner mit dem Cowboy-Hut? Ja, voll bekannt. Okay.
Ja, ich bin die Simpsons auch.
Ja.
Nein, bei Futurama, der Vater von der...
Nein, das ist er nicht. Aber der hat halt, ist irgendwann einmal... nicht mehr bei Capcom gewesen und dann hat er gesagt, okay, jetzt macht er halt sein eigenes Ding und hat Kickstarter für Bloodstained gemacht, was eigentlich ja, der, man sagt Spiritual Successor von dem Metroidvania-Genre ist. Und das Genre ist, also ein bisschen erweitert worden eigentlich noch. Du machst dieselben Sachen und es gibt so kleine Nebenquests und du kannst craften und essen, kochen und so Zeug. Aber im Grundprinzip ist es noch dasselbe. Du gehst da durch, findest Geheimnisse, machst die Bosse, kriegst neue Fähigkeiten, levelst deine Fähigkeiten, die werden besser. Und das ist genauso motivierend wie damals noch. Es ist für mich fast unter einmal, also ich kaum ein anderes Spiel nebenher gespielt. Leider ist es
eigentlich. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Roguelike, aber ohne Roguelike. Also so irgendwie, du weißt, du fängst nicht immer von vorne an.
Ja, nein, das ist so ein klassisches RPG eigentlich vom Charakter, dass er immer stärker wird.
Ja.
Aber du kriegst halt trotzdem alle Stunden oder so immer mal wieder was Neues dazu. Und die Sachen sind aber echt cool, was man dazu kriegt. So mit, okay, ich kann mich wie so ein Laserstrahl an so Spiegeln abstoßen und dann durch so enge Gänge kann ich mich dann teleportieren. Und dann eben so die Klassiker wie Doppelsprung, dass halt dann so höhere Sachen raufkommen.
Also du siehst Sachen, da komme ich noch nicht hin, weil ich die Ausrüstung noch nicht habe.
Genau. Und es ist auf modern gemacht, also 3D-Grafik, aber trotzdem die Kamera von der Seite und ganz selten dreht sich halt die Kamera mit, wenn zum Beispiel so ein Turm rauflaufst, dass der 3D-Effekt so wirkt, dass die Kamera dreht sich um den Turm, du bist zwar immer in der Mitte und da siehst du halt wieder raufgehst.
Okay, das hast du auf Steam gespielt, oder?
Nein, ich habe es sogar auf PlayStation gespielt, weil ich immer noch den Ding habe, den PlayStation Plus extra, glaube ich, heißt.
Okay. Es ist, glaube ich,
auch
im Game Pass.
Es ist im Game Pass auch schon gewesen. Ich habe es mir damals schon überlegt, das möchte ich mal spielen. Ist, glaube ich, immer noch im Game Pass, hoffe ich. Ist und so Klassiker mit, wie bei Castlevania Symphony of the Night ist, man hat es durchgespielt, kriegt ein schlechtes Ende und muss dann rausfinden, oh shit, da ist noch eine geheime Area und nochmal so 3-4 Stunden Spiel und Bosse und dann kriegt man das echte Ende. Das haben sie dann natürlich auch noch.
Können wir Symphony of the Night spoilen? Wie alt ist denn das?
Gibt es sowas zum Spoilen?
20 Jahre. Ja, wo dann am Schluss, wenn du spielst durch oder
manchmal so,
durchspielt.
Ja. Okay, das kannst
du. Dann hat sich so quasi. Also Achtung, jetzt kommt der 20 Jahre alte Spoiler.
Hat immer das Jahr zu machen, weil ich es nicht gespielt.
Man spielt es durch oder man spielt es durch und dann dreht sich quasi das Schloss auf den Kopf. Mhm. Und man hat die ganze Map aber quasi verkehrt.
Genau.
Und dann geht's weiter.
Wow.
Ja.
Es gibt das,
geil, ja.
Es gibt das so einen auf meinem Pile of Shame, der mittlerweile gigantisch ist, was Spiele angeht. Fallout geschuldet. Ist ein Spiel, das vor 3 Jahren, glaube ich, rausgekommen ist, nachdem es ziemlich lange auf Kickstarter war. Und zwar so eine Mischung aus Metroidvania und Souls-like. Also quasi so.
Ja.
Und
Fallout zwar and Sanctuary?
Blasphemous. Schon?
Ah, okay, ja, das kann ich auch, ja.
Ja, Blasphemous hat so 16-Bit, hat so 16-Bit oder ja, so Pixel-Ästhetik halt, die sehr gut ausschaut. Die haben da so ziemlich viel Mühe gegeben. Die, also was man so sieht, die Charaktere von Blasphemous, die Gegner und so, das schauen alle wirklich irre aus. Und auch die Animationen und so schaut alles super gut aus. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu spielen, aber das würde ich gerne mal spielen. Das glaube ich, das lege ich mir für Steam Deck zu. Das ist so ein richtig guter Steam Deck-Titel.
Ja.
Ja, das ist genau, das ist eh so ähnlich. Aber halt auch mit super zache Bossfights.
Ja,
so genau. So Souls-like-mäßig. Wobei auch die Bossfights bei Bloodstained auch teilweise recht schwer waren. Aber bei Bloodstained ist es so, das Spiel will, dass du, wie sag, auf Englisch sagt man cheesen, halt, die wollen, dass du rausfindest irgendwas, was halt total gut funktioniert und irgendwie die Gegner nichts dagegen machen können. Und das ist aber egal, so irgendwie, okay, wenn ich das 10-mal level, dann habe ich einen Morgenstern, der einfach über den ganzen Bildschirm geht und die Gegner blättert. Oder irgendwie so ein Feuerspruch, der irgendwie 4 Bildschirme weiter noch alles niederbrennt. Aber ja, das ist einfach das Spiel. Das fühlt man sich voll gut dann immer.
Wenn wir gerade über so eher alte Genres reden, mich würde das interessieren, und zwar hat Anna Fank mal so einen Bullet-Hell-Shooter durchgespielt?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Welchen?
Eher einen, der auf PC war. Boah, wie hat der geheißen? Da geht es darum, das ist eh voll lustig, die Story von die Pilgerväter wird irgendwie in so einen Shooter umgewandelt.
Okay.
Das ist.
Ja, weil Bullet-Hell-Shooter glänzen ja sowieso meistens durch komplett irre Story und durch komplett wahnsinnige Gegner und Gegnerdesign.
Willst du das auch kurz erklären, das Genre?
Bullet-Hell ist im Prinzip so eine Art 2D-Shooter, wo der eigene Charakter, Schrägstrich Raumschiff, Schrägstrich Mandel, Schießmandel, unten am Bildschirm ist und von vorne kommen die Gegner.
Die Nemesis oder Metal Slug und so Sachen.
Nein, nicht Metal Slug, sondern eher sowas wie, was ist denn ein klassischer Bullet Hell Shooter, den man kennt?
Galakrus?
Es gibt die späteren Gradius oder so, sein ähnlich, noch nicht ganz.
R-Type
auch nicht, nein, das ist viel. Es gibt wirklich keinen
klassischen.
Es gibt auch keinen. Ja, Bekannten. Also ja, die, was halt in dem Genre sein, die kennen die.
Ja, das ist
halt, Dopachi und das alles.
Ja, ziemliche Nische. Und das glänzt halt dadurch das Spiel, dass die Gegner so wahnsinnige Projektilwolken ausschießen, denen man dann entgehen muss. Und oft ist es so, dass die Trefferzone vom eigenen Raumschiff oder vom eigenen Charakter halt genau in der Mitte ist. Und ja, man muss genau den, aufs Pixel genau den Weg finden, wo man durch die Bullet Hell eben durchkommt. Und ja, das hat mich immer wenn ich so, ich habe da so eine Zeit lang einen Fetisch gehabt, dass ich so Let's Plays anschaue, so Bullet Hell Let's Plays, wo du denkst, wie schaffen das die Leute? Das ist so wie die Leute, die
Speedruns.
Die Speedruns oder die, wie heißen in Japan, die Trommelspiele?
Boah, da gibt es einige so Musikspiele. Ja, so. Ich weiß von Taito, ist die Firma.
Ja, da gibt es ja auch so ganz heftige Let's Plays, wo du denkst, wie kann ein Mensch die Fähigkeit entwickeln, das zu spielen. Hat mich jetzt gerade interessiert, weil wir gerade über Metroidvanias geredet haben und Bullet Hell ist auch so ein Genre, das so ein leichtes Revival erlebt hat.
Ja. Marco sucht noch was, dann mache ich kurz Gaming. Also machst du jetzt die Serie vorher machen oder das Gaming?
Ich habe auch noch was gegamed.
Dann machen wir jetzt Gaming weiter und dann mache ich danach. Ich habe danach noch eine Serie und dann.
Ja, ich auch noch.
Okay, dann machen wir Gaming weiter. Weißt du?
Du hast nichts gegamed?
Doch.
Dann mach du.
Sachen. Okay, ich habe einerseits drei Sachen habe ich gegamed, aber immer alles nur in Maßen. Bis auf eins, nämlich Marvel Snap, habe ich weiter gesuchtet. Das ist ein Deckbilder im Marvel-Universum. Ziemlich schnell. Kann man ziemlich schnell Runden spielen. Gibt es am Steam Deck auch? Gibt es, glaube ich, sogar auf der Switch, wenn es mich nicht täuscht. Also am Steam Deck gibt es fix. Und am Handy natürlich. Ist cool, ist im Marvel-Universum ein cooler Deckbilder. Ist echt geil. Und da haben wir zum ersten Mal angefangen, auf YouTube Videos anzuschauen, wie man sich gute Decks zusammenstellt und dann verschiedene Decks ausprobiert. Und habe jetzt eins, was ziemlich geil ist, habe das auch selber noch ein bisschen optimiert und das macht echt Spaß. Und aufgrund dieses habe ich mir Midnight Suns gekauft und das habe ich auch weitergespielt. Und das ist auch eigentlich wirklich richtig geil, nur braucht man halt viel, viel mehr Zeit, weil da ist so viel, was man auf dem, du bist schon in der Abtei mit allen anderen.
Das Midnight Suns ist das von die XCOM Lite?
Genau.
Ja, da haben wir vor oder vor zwei
Mann, ja. Und da habe ich jetzt ein bisschen weitergespielt und habe jetzt eben weitergekriegt. Also nee, Spider-Man ist jetzt im Team und Deadpool. Ich habe gleich einen DLC, das habe ich da mal bei so einem Steam-Sale habe ich es gekauft und da habe ich mir gleich um den Normalpreis quasi die Deluxe-Version geholt und da ist jetzt Deadpool ist jetzt gekommen, eben das jetzt am 28. glaube ich. Habe ich aber noch nicht. Aber das ist echt cool. Also das Kartenspiel-Element, das zahlt mir immer mehr. Also das macht mir echt im Moment mehr Spaß wie God of War. Also einfach, weißt du, du kannst viel entspannter spielen, oder?
Dann müssen wir uns doch mal zum Magic-Runden treffen.
Ja, das, wenn der Matti das jetzt hört, nachher weiter mal.
Hey,
boah, der Matti hat uns ja, der Debbie und mir ja Starter-Packs von Magic gekauft. Wir haben es leider nie gespielt. Entschuldigung, Matti.
Hey, spiel nochmal. Entschuldigung, Matti, sag ich jetzt was. Jetzt kommt eine Beichte. Boah, ich traue es mir kaum sagen. Wow. Ich habe von 1996 bis 1998 Magic the Gathering gespielt und habe ungefähr, wenn ich jetzt schätzen müsst,
3 Karten gehabt.
Vielleicht
mehr als 3.
2.000, 3.000 Schilling. Okay. Sagen wir es mal, zwischen 3.000 und 4.000 Schilling an Magic-Karten ausgeben.
Wie viel Euro sind das? Ist gleich in Euro jetzt.
400 Euro? 300 Euro?
Ja.
300 Euro damals, mit inflationsbereinigt, sagen wir 400 Euro ausgeben für Magic-Karten in die 2 Jahre. Und habe in einem Anfall von Wahnsinn, wo ich umgezogen cool war, bin. Nein, nicht cool war, ich habe im Keller aufgrund einer Trennung und aufgrund von seltsamen Wohnungsumständen meinen aktuellen Keller ausräumen müssen und habe meine Magic-Sammlung weggeschmissen.
Wow.
Also, ich kann es verstehen, wenn nie mehr zuhören will. Aber
da denke ich heint noch dran. Da waren echt krasse Karten dabei. Nevenir als Wunderscheibe.
Oh, echt? Ich kenne sie nicht.
Der Meistermeuchler.
Nein!
Elder Dragon Legends. Mehrere. Also wenn Elder Dragon Legends, da werden einige Magic-Spielerinnen werden jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber
ich hab eine Idee, vielleicht machen wir es ja so, an den Matti da draußen, vielleicht spielen wir nicht Magic, sondern warten wir auf Disney's Locana im August und spielen das dann. Und starten da voll ein in die Sammlerwelt mit allen anderen Fünfjährigen.
Ist das Karten oder ist was anderes
sammeln? Ist ein Deckbilder. Also ist
und die kaufst du wahrscheinlich im Geschäft, oder?
Kaufst du im Geschäft, ja. Mhm.
Ja, also ich sage mal nein.
Aber ja, und das ist das Coole bei Marvel Snap, ist das Coole, dass es ist wirklich nicht Pay to Win. Also du kannst alles auch erreichen, wenn du spielst, relativ schnell sogar. Bis auf das, dass halt dann ein paar Spezialkarten kriegst du halt dann erst später im Verlauf. Aber du kriegst alles, ohne dass das Geld dafür ausgeben musst. Und das finde ich, also in einem überschaubaren Zeithorizont. Oder nicht so wie bei anderen Spielen, wo 100 Millionen Stunden spielen musst, damit du mal irgendwas kriegst, was andere.
Ich habe es auch kurz gespielt, einfach zum Reinschauen. Und es ist echt, du bist so schnell drin irgendwie so, aber du wirst halt auch voll oft überrascht mit neuem Zeug, was sie plötzlich bringen. Aber es ist eins von echt, die eine der besten, würde ich mal sagen, so zum Einkommen.
Also ich habe auch das Hearthstone gespielt, ich habe auch Slay the Spire probiert, was ja super beliebt ist, aber ich bin da irgendwie überall nicht so reingekommen, aber wahrscheinlich, weil es nicht Marvel ist.
Gibt es da was für DC, dass der Entity das spielt?
Keine Ahnung. Jetzt schauen wir mal, was DC ist, neue Film, so. Die neue Film- und Serienwelt macht und nachher der Entity auch wieder was zum Lieben. Ja, genau, das und Marvel, Midnight Suns habe ich gespielt und ein Spiel noch, aber das mache ich noch, wenn der End ist, auf der End wieder.
Der End ist, das ist der Lieblings-DC-Game.
ich habe gegamed und zwar habe ich ein System zum Gamen verwendet, wieder mal
seit längerem. System?
Ein System und zwar habe ich nach längerer Zeit wieder mal in Xbox Game Pass Cloud Gaming Service benutzt. Das funktioniert so, dass man mittlerweile auf, ich glaube, Windows-PC, Android-Devices wie Handys oder Tablets und
iPhone.
Geht es auf dem iPhone auch?
Yep.
Ja, okay, iPhone und mittlerweile sogar Smart-TVs, glaube ich. Auf dem Smart-TV. Ja, geht es mittlerweile? Okay.
Ich kann verstanden, Michi, hast du was im Mund gehabt?
Nein.
Ich habe es auf meinem Laptop verwendet und zwar den Xbox Game Pass Cloud Gaming Service und habe Fallout 76 drauf gespielt.
Was?
What else?
Wow.
Und ich muss sagen, ich habe das ja vor kurzem, ist jetzt schon ein paar Monate her, bis es zum letzten Mal probiert, hat es noch nicht so prickelnd funktioniert. Mittlerweile ist das schon eine ziemlich gute Performance. Also das macht schon was her mittlerweile. Also man muss einen Controller mit seinem Tablet oder PC verbinden oder mit seinem iPhone und öffnet dann die Game Pass App und kann dann auf die ganzen Xbox Game Pass Cloud-Spiele zugreifen. Es also gibt
richtig viele sein eigentlich mittlerweile.
Was mittlerweile richtig viele sind. Es gibt ziemlich viele Spiele, auch ziemlich große AAA-Titel, die man ohne Controller am Handy spielen kann, mit Handysteuerung. Ich weiß es von Dragon Quest 8. Okay. Ist es das 8er? Das aktuelle?
Boah, da gibt es so viele.
Also das aktuelle Dragon Quest ist ja auch im Game Pass. Das kann man zum Beispiel ohne Controller auf dem Handy, nur mit Handysteuerung spielen. Da wird man, glaube ich, aber nicht alt. Also so ein 200-Stunden-Plus-Titel mit Handysteuerung spielen, das geht nur, wenn man quasi auf seinem Account kurz einmal irgendwie schnell gamen will und das dann speichert, aber als
vor
Haupt.
Vor allem ist es am...
Ja, wenn ich gern stundenlang am Klo sitze, dann kriegst du das vielleicht.
Mit der Handysteuerung, das ist wirklich eigenartig, weil es jetzt nicht so eine intuitive Handysteuerung ist, wie man es... Also sie probieren es, sie machen es immer besser, aber wo ich noch mein Handy probiert habe, da ist halt eigenartig, weil du brauchst halt trotzdem die Schultertasten und die sind dann irgendwie oben und das ist die Anordnung der Steuerkreuze oder der Digipads ist auch nicht so wild. Also das ist alles willkommen.
Aber so Beat'em Ups, Streets of Rage, das neue Streets of Rage habe ich glaube ich am Handy gespielt. Mit der Handysteuerung ist zum Beispiel ganz gut gegangen. Ja. Das geht klar.
Ich brauche Knöpfe. Ohne Knöpfe ja. Funktioniert das für mich nicht.
Aber generell, wenn man jetzt einen Controller verbindet mit dem Screen, dann
so, funktioniert ja, dann das sowieso.
Echt super. Habt mittlerweile.
Habt ihr mal überlegt, fürs Handy so eine Controller-Hülle zu kaufen? Die gibt es ja, wo man
das Handy, Handy oben reinsteckt dann und den Controller verbindet.
Links und rechts die. Also dann schaut es auch so aus wie ein Switch oder wie ein Steam Deck. Gibt es fürs Handy, ja?
Nein.
Das würde sich aber echt lohnen mit dem Game Pass. Weil wenn das mit dem Game Pass verbindest, mit dem Cloud-Service, dann hast du echt... Also wird sich also mit dem echt lohnen, weil es funktioniert mittlerweile. Also ich habe da gespielt ohne irgendwelche Probleme. Ich glaube, ich habe 3/4 Stunden gespielt.
Daheim? Also bei in deinem Internet oder on the road?
In meinem Internet. Das hat 50 Mbit und im Schnitt 12 Millisekunden Ping. Und das hat super funktioniert.
Okay.
Also da kann man wirklich Full-HD gamen. Ich weiß nicht, was sie anbieten. Ich glaube, 4K bieten sie sowieso nicht an. Ich glaube, das ist generell eher nur Full-HD. Aber das funktioniert mittlerweile ziemlich gut. Bis dahin war für mich immer der Höhepunkt dann so Cloud-Gaming auf der Switch Control. Das habe ich einmal auf der Switch im Cloud, in der Cloud gespielt. Das hat super funktioniert. Also das hat schon super funktioniert, was auf der Xbox echt noch schwierig war.
Okay.
Ja. Hast du Control auch weitergespielt?
Control habe ich noch nicht weitergespielt, aber ich habe was anderes gespielt. Und zwar haben der Marco und ich in unserem privaten kleinen Doppelvorgeblänkel haben wir ja über Dead Space geredet. Und da habe ich mal das Remake gekauft selber und habe es gespielt.
Geil.
Wow.
Und zwar war Dead Space ist 2008, glaube ich, rausgekommen, das Original von EA entwickelt und gepublished. Damals nur mit der Godfather Engine, die für der Bate verwendet worden ist. Jetzt entwickelt von Motive Studios. Die haben Star Wars Battlefront 2 und Star Wars Squadrons gemacht.
Visceral Games war damals die was Dead Space rausgebracht haben.
Ah, ist das war der EA? Entwickler.
Ja, EA, da war der Publisher.
Ah, okay. Ist jetzt ein Remake in der Frostbite Engine und wie soll ich sagen, schaut.
Hat jetzt nur die Hosen voll.
Schaut genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Das ist immer so schwierig bei so Remakes. Man hat es genauso in Erinnerung, wie sie jetzt ausschaut und vergisst, wie crappy und pixelig sie früher eigentlich waren. Dead Space hat es durch die Zeit, also das ist jetzt 14 Jahre alt, das Original voll geschafft. Also kann man jetzt das Remake, wer das noch nicht gespielt hat, dem kann ich das Remake voll empfehlen. Ist wirklich immer noch eins. Ich bin jetzt, glaube ich, 3-4 Stunden drin. Aber halt wirklich, kann mich noch an ziemlich viel erinnern, weil das Spiel ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Weil das war so einer von den ersten Titeln, wo ich mich wirklich, wirklich gefürchtet habe an dem Spiel. Und ja, das tragt eben das Remake sehr gut jetzt in die Jetztzeit mit ziemlich guter Grafik. Ich habe es immer im Grafikmodus gespielt, also es bietet einen Performance-Modus an, damit die Framerate sehr hoch bleibt. Ich habe es immer im Grafikmodus gespielt, weil ich da ein bisschen unempfindlich bin, was die Framerate angeht. Ja, haben sie gut gemacht, super. Mhm. Schaut echt gut aus.
Ja. Aber es sagen echt viele, kriegt gute Wertungen und die Leute taugt.
Ja. Ja, man kann wieder das machen, was der Isaac hat dieses Mal von Anfang an eine Stimme, als er redet. Das hat er beim Alten nicht gehabt. Beim Alten hätten wir aber sein Gesicht schon sehen können, wenn man ganz am Anfang die Kamera dreht.
Ganz am Ende auch nochmal.
Ja, aber man hat ganz am Anfang schon sein Gesicht sehen können. Das kann man jetzt auch wieder. Er hat mich irgendjemand erinnert, aber jetzt weiß ich nicht mehr an wen. Irgendein Schauspieler. Mir ist jetzt entfallen an wen. Ja, volle Empfehlung, ey, wer auf ein wirklich schieres, düsteres, dreckiges, blutiges, beischuldiges Horrorspiel mit ziemlich viel Schockmomenten auf der Suche ist noch sowas, der ist mit Dead Space, mit dem Remake bedient. Voll gut, kann man immer noch voll gut spielen. Mhm. Das Spiel hat damals schon so viel, also vor 15 Jahren oder wie viel? Nein, 2008. Nein, 15 Jahre. Mhm. Hat schon vor 15 Jahren so viel richtig gemacht. Kann man immer noch extrem gut spielen.
Beispielfaktor?
Beispielfaktor 9 von 10.
Okay.
Mhm. Okay.
Ja, ja.
Gut.
Geile Szene. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich jetzt einen Blödsinn sage, aber ich bilde mir ein.
Wahrscheinlich.
Man sieht ganz am Anfang, wie so ein Redshirt von einem Necromorph mit zwei so Knochenklingen von hinten aufgespießt wird, quasi Knochenklingen durch den Brustkorb und dann zermatschgert. Und ich glaube, also man schaut dazu durch eine Scheibe, wie das passiert, und ich glaube, 10 Minuten später fragt der Hauptcharakter, wie es dem geht oder was mit dem los ist.
Der also geht bin, super.
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie fragen nach dem. Und ich mache, hä, was?
Geil.
Ich kann jetzt aber super. Bullshit sein, was ist das jetzt ein Fehler?
Dann mach Karibikurlaub.
Ja, also Dead Space kann man sich aufs Zahnfleisch legen.
Okay, habe ich mir auch schon überlegt, aber ich habe ja keine Zeit. Deswegen habe ich noch. Achso, hast du noch was?
Nein, nein.
Marco, kann ich spielen?
Ja, das Axiom Verge ist das andere Metroidvania, was ich gespielt habe. Ist Events like Hoods, weil also Axiom Verge 2 ist der erste Teil, der jetzt für die Story vielleicht relevant ist. Das ist auch wieder so ein Spiel, wo man sich selber ein bisschen mehr Gedanken machen kann, wenn man vielleicht alle Logs liest und die Sachen im Spiel. Aber das Spiel ist deswegen interessant, weil da so zwei Welten übereinander liegen und du kannst hin und her wechseln, später jederzeit und manchmal durch gewisse Portale. Das heißt, wenn du es gibt eigentlich eine Map und wenn ich dann wechsle in die andere Welt, dann ist was hinter dem. Das ist, sage ich mal, die 8-Bit-Variante von der echten oder von der normalen Welt ist hinter dem anderen.
Okay.
Und da gibt es auch solche Momente, wo ich so, man kann so scannen, dann sieht man so den die Umrisse von der anderen Welt. Da in der anderen Welt ist da so eine Plattform, die es da nicht gibt. Und dann kann man hinwechseln und das ist auch. Das hat mir auch der erste hat mir schon gefallen, aber der zweite ist zwar ein bisschen anders, weil man viel mehr Nahkampffähigkeiten hat. Beim ersten hat man noch voll reingeballert und beim zweiten hat man ein bisschen mehr schlagen. Aber das hat mir auch voll getaugt.
Axiom Verge.
Axiom Verge.
Axiom Verge. Zwei.
Zwei. Mhm. Das war auch eben gratis in PlayStation-Ding. Deswegen.
Okay. Machen wir mal reinschauen. Auch so spannend dann.
Ja, jetzt kannst du mal reinschauen. Ich habe ja keine PlayStation.
Ja, aber es. Warte mal, das Spiel ist PC und PlayStation exklusiv vielleicht sogar.
Okay. Ja, ich habe beim PlayStation auch noch das kleinste Plus, aber deswegen.
Das ist klein.
ich habe mir aber für Steam Deck noch ein Spiel geholt. Von dem habe ich auch kurz erzählt, beziehungsweise habe ich gesagt, ich habe das Bild gesehen, wie es Cover und habe gedacht, das kann interessant sein.
Michi, ganz kurz, ja? Hands down, Hosen runter. Wenn es zwei Spiele gibt, wenn es ein Spiel gibt auf der Switch und auf dem Steam Deck, wo spielst du es dann? Was ist die Präferenz?
Im Moment ist Steam Deck.
Ernsthaft?
Ja. Okay.
Hosen wieder anziehen.
Hosen wieder aui.
Hosen hoch. Hosen
Hands wieder, hoch. Hands wieder ab.
Hands ab. Nämlich Domekeeper. Ich glaube, ich habe davon erzählt.
Was dass du es kaufen willst, ja.
Ja, ich habe es jetzt geholt. Kostet, glaube ich, 14 Euro oder so auf Steam. Ist Tower Defense Roguelike-Spiel. Also du hast halt dein Dome. Der ist an der Oberfläche und du hast so ein kleines Männchen, das du, mit dem du quasi in die Erde unterm Dom grabst und dort Ressourcen sammelst. Den musst du dann wieder raufbringen. Du schwebst, die ziehst dann so hinter dir nach, musst du wieder raufbringen. Und oben mit den Ressourcen kannst du deinen Dom upgraden, kannst verschiedene, entweder die Waffe besser machen, schneller, Zielstrich, keine Ahnung. Oder dein Schild verbessern.
Was für ein
Strich? Ja, das ist halt, siehst du, wohin schießt.
Also, Zielstrich, keine Ahnung. Was?
Ja. Und dann, du siehst am Anfang gar nichts, also du siehst nur dein Dom und hast keine Daten, also keine Infos, dann kannst du halt upgraden, dass du auch siehst, wann kommt die nächste Welle an Gegnern, wie viele Wellen hast du überstanden, wie gut ist dein Schild noch. Und wie gesagt, dann kommen immer nach einer gewissen Zeit kommen Wellen an Gegner, die musst du halt bekämpfen. Wenn sie bekämpft hast, kannst du wieder runtergehen, kannst du wieder weiter schürfen und eben alles upgraden. Da gibt es, finde ich, eben so permanente Upgrades wie zum Beispiel ein Lift oder eine Bombe, die da unten einen Raum freisprengt. Und es gibt jetzt, es gibt mehrere Spielmodi, die musst du aber erst freischalten. Der ich jetzt immer spiele oder noch spielen muss, ist der, dass du ein Relikt finden musst auf einer Map und musst halt einfach die durchgraben. Und hast halt nicht mehr den Stress, Ressourcen zu sammeln, zu schauen, wann kommt die nächste Welle, rechtzeitig oben zu sein, Dom reparieren, kämpfen. Und es macht richtig Spaß, weil es halt echt, ich finde so, Spelunky ist glaube ich auch so ein Spiel, oder? Wo man so grabt.
Also das Spelunky-Spiel ist ein bisschen anders, aber der Begriff Spelunky ist ja das Graben-Ding.
Ja, Boulder Dash.
Ja, sowas.
Also ich finde es einfach ganz cool, wenn du da so unten eine Wege grabst und dann Sachen findest. Und das ist echt richtig, richtig cool. Das habe ich jetzt eigentlich fast am meisten gespielt, nach Marvel Snap. Das macht richtig Spaß. Und ist so Pixelgrafik, ganz ein cooler Artstyle, so ein bisschen dystopisch. Ist ganz cool.
Da gibt es keine Verbindung zu dem RTL 2 Music Ding, The Dome.
The Dome kann sein. Vielleicht kennen wir nochmal die Brosis.
Oh, waren die da aktuell bei The Dome?
Ja, vor 20 Jahren.
Ja. Ja.
The Dome gibt es aber nicht mehr, oder haben sie das? Gibt es The Dome noch?
Ich hoffe nicht.
Der war damals schon Ausgabe, was nicht, 48, ja, The Dome. Keine
Ahnung. Mir ist jetzt mal aufgefallen, wie sehr die das, oder was das eigentlich, wenn man einen Podcast macht, so wie mir, was einem da eigentlich fehlt, weil ich habe kein lineares Fernsehen mehr, schon seit Jahren nicht mehr.
Ja, dir fehlt schon mehr, gell?
Was haben da, ja, das ist eigentlich das verrückt, was man da nicht mehr mitkriegt. Allein ich schon, wenn ich jetzt aktuelles Werbefenster sehe, denke ich mir, hä, was?
Ja, da sieht man weniger. Ja. Ich schaue auch ganz selten.
Was? Werbung für Gürtelrose oder gegen?
Oder, ja, da gibt es ganz viel. Ja, das war das Letzte, was ich gespielt habe. Ich habe aber noch was geschaut. Marco, hast du was geschaut auch?
Gar nichts.
Gar nichts. Nur gezockt. Ja. Nachher mache ich schnell weiter mit dem, weil das passt noch zum Rant. Ich habe...
nie aufgehört hat.
Oh, der.
Genau. Alter Männer-Podcast. Ich habe nämlich natürlich The Last of Us weitergeschaut. Episode 3. Von vielen Kritikern als eine der besten Episoden der Fernsehgeschichte beschrieben. Überall fast 10 von 10. Ist auch 10 von 10. Und das Spannende daran ist, dass es eine 10 von 10 ist, obwohl die Hauptcharaktere vielleicht insgesamt 10 Minuten zu sehen sind. Alles andere ist eigentlich eine Side-Story, die gewiss, die ein bisschen was aus dem Spiel erklärt, aber auf eine viel ausführlichere Art und Weise und viel, also schon auch ändert gegenüber dem Spiel. Mhm. Kurzer Abriss, um was es geht. Es ist der Bill, der ist gespielt vom Nick Offerman. Den kennt man aus Parks and Recreation.
Ja.
Wo er älter ausschaut als jetzt.
Ja, der ist ein Prepper und in der Zeit, wo die ganzen Städte evakuiert werden, ist er halt in seinem Verschlag oder in seinem Keller und versteckt sich dort. Dann, wie alle weg sein, geht er eben rauf und baut sich quasi die Stadt, in der er wohnt, so eine Kleinstadt, amerikanische Kleinstadt, als seine eigene Quarantänezone, wo er komplett allein wohnt. Baut Fallen und baut sich Essen an und ist halt eigentlich total happy. Bis dann in eine seiner Fallen eben ein anderer Mann tritt quasi. Und da weiß man am Anfang nicht so wirklich, ist das Freund, ist das Feind, was geht ab? Er ist natürlich super skeptisch, weil er halt natürlich nicht weiß, ob der nicht infiziert ist. Überprüft ihn dann und bittet ihn quasi in seine Stadt, kocht ihm dann was, weil er hat halt super, weil er halt alles hat. Und
ist das, ich meine, hat er ganz?
Der hat eine ganze Stadt für sich umzäunt und ja. Mhm.
Im Spiel ist es so, da hat er irgendwie so Planken von über die Dächer gebaut, dass er zu anderen Gebäuden kommt und solche Sachen und unten sein Fallen, alles in die Gänge. Genau.
Also ja, Dorf, oder?
Ja, halt eine Stadt ist es nicht, das ist so eine Kleinstadt halt so. Ja. Und der zweite Mann wird eben gespielt vom Murray Bartlett, den kennt man aus The White Lotus, hat er mitgespielt, Chippendales. Der Chippendale-Serie spielt er mit.
Fresh.
Marvel's Iron Fist hat er mitgespielt. Weiß nicht, ob es, ja, die anderen Sachen kennt man auch nicht. Sehr, sehr sympathischer Typ auch. Ja, und man merkt schon, zwischen die zwei geht irgendwie was ab. Also es ist irgendwie eine schräge Beziehung. Und ja, und das passiert auch, als wie gesagt, ein Spoiler für alle, die jetzt da das nicht gesehen haben. Es entwickelt sich eine Beziehung zwischen die zwei. Und dann wird eigentlich die nächsten 20 Jahre erzählt von ihrer Beziehung, was sie für Beziehung miteinander haben und wie das dann alles halt endet und wie dann Ellie und Joel eben auch dorthin kommen. Und es ist so cool gemacht, diese Beziehung in der dystopischen Welt, und das ist wirklich abartig gut. Für das, dass man wirklich die, also es ist nie so, dass man sich denkt, wann kommen jetzt endlich die Hauptdarsteller, oder? Das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht.
Wie lang ist die Folge?
Ganz normaler Stunde.
Stimmt, okay. Und gerade eine technische Frage, verwenden Sie generell, also jetzt bei der Folge im Speziellen und generell bei The Last of Us, verwenden Sie De-Aging, Digitales?
Es ist schwierig zu sagen. Also sie werden natürlich 20 Jahre älter, aber ich glaube nicht, dass es, ich glaube, dass es practical ist. Ich glaube nicht, dass das digital ist.
Weil Maske einfach, oder?
Ich glaube, dass es Maske ist.
Also, weil ich bin mittlerweile, also ich bin ja ein Riesenfan von Practical Effects. Das, also
praktisch,
In 80% der Fälle werde ich Practical Effects immer über Special, also über CGI stellen. Allerdings das De-Aging und das, das finde ich mittlerweile ganz gut, weil ich habe das so ein schlimmes Negativbeispiel, obwohl ich die Serie ganz gern machen habe, und zwar bei Midnight Mass verwenden sie unter Anführungszeichen De-Aging mit Masken. Mhm. Also es sind junge Schauspieler, die auf alt geschminkt werden, und das ist bei Midnight Mass echt ein bisschen cringy.
Ja.
Also wenn man den Grand... Wenn man,
Midnight Cringe, meinst du?
Midnight Cringe. Wenn man Bad Grandpa kennt mit dem Johnny Knoxville, dann denkt man, hey, warum haben die das so scheiße gemacht in
der Serie? Es ist halt irgendwie, man, das werden halt von, die werden halt von 40 auf 60 oder von 45 auf
30, 50,
65 älter. Also es ist jetzt nicht so von 15 auf 60 oder so. Also das geht schon.
Wir haben uns ja eigentlich nicht verändert in 20 Jahren, glaube ich.
Ja, das meine
ich. Aber das ist ja, die Serie ist mega gut, also die Episode ist mega gut. Es ist ja wieder sehr viel ähnlich zum Spiel, es ist ja sehr viel Insider für Leute, die das Spiel gespielt haben. Haben sich sehr viel Gedanken gemacht, haben diese Beziehung, ich sage jetzt nicht, was für Beziehung ist, das kann sich jeder denken, hat sehr viel Hate hervorgerufen, wieder mal, also nicht Hate, aber, also nicht wieder mal, aber schon so ein bisschen von einer gewissen Gruppe im Internet, die das halt nicht cool finden. Ja.
Aber das ist jetzt nichts, was sie sich ausgedacht haben für die Serie, das ist im Spiel auch schon
im
so.
Im Spiel ist es nicht zu 100%, kommt es nicht zu 100% aus. Im Spiel endet es ja, im Spiel ist es ja anders.
Ja, aber ich meine, da gibt es auch schon Briefe, was sich die zwar geschrieben haben.
Ja, ja, aber da kommt es halt nie so wirklich, ist es nicht so offensichtlich. Also jetzt
ja,
ist
es
halt
ist,
klar,
genau, es ist weniger offensichtlich. Aber
jetzt ist halt einfach so erwiesen. Das und das Zweite, was ich voll witzig finde, und das finde ich total, das finde ich, ja.
Ja,
ist
einfach, ich hätte lachen schon.
Das ist einfach, witzig, weil es so unsere Welt so ein bisschen darstellt. Es haben sich relativ viele Leute darüber aufgeregt im Internet, und dann unter anderem auch der Stephen King, weil es eine Szene gibt, wo sie sind an so einem Fluss und im Hintergrund sieht man so Berge, relativ hohe Berge, und da steht 10 Meilen westlich von Boston. Ist schon als Text eingeblendet. Das haben sich die Leute im Internet aufgeregt, dass das nicht 10 Meilen westlich von Boston sein kann, weil das viel zu bergig ist. Und dann denke ich mal, in einer Computerspiel, also Verfilmung von einem fiktiven Computerspiel in einer fiktiven Welt, weil ja das nicht passiert, also es ist ja die reale Welt, aber es ist halt eine fiktive Story. In der Verfilmung regen sich die Leute drüber auf, in einer Szene von 20 Sekunden, die nichts an der Story ändert.
Ja,
gehen aber, die Leute ins Internet und schreiben, hey, das kann ja nicht sein.
Ja, aber lieber tausend von den Leuten, die sich über die Berge 10 Meilen von Boston aufregen, wie einer, der es nicht aushaltet, dass sich zwei Männer gut finden.
Ja, natürlich, da bin ich voll bei dir. Deswegen sage ich, das finde ich witzig. Ja. Das ist jetzt gerade, das finde ich jetzt nicht schlimm, aber ich finde es witzig.
Aber
es ist halt so.
Jetzt ist es so, egal, was du rausbringst oder.
Da, ich gehe mich nämlich auch aufregen, die Berge.
Es ist ganz egal, wie viel Zeit du irgendwo investiert hast, es gibt immer einen, dem was nicht passt, und der halt online eine Gruppe von anderen findet,
ja,
den auch was nicht passt.
Es sind halt einfach extrem viele Menschen auf der Welt, die so einfach gerne reden. Aber ich habe nur kurz zu dem, ich habe mal einen Film gesehen, weiß nicht mehr welches war, irgend so ein Mittelalter Fantasy-Film, Ritterfilm, wo sie angelandet sind vom Meer mit dem Schiff und dann so einen Küstenpfad aufgehen, und da ist die Texteinblendung gekommen, an der Küste von Corinthia. Also an der Küste von Kärnten.
Okay,
schau, wie ich den Screenshot noch finde. Aber das war ganz witzig.
Es gibt ja irgendwie so eine ganz ikonische oder ganz berühmte A-Team-Szene, wo sie, jetzt weiß ich nicht, was sie einblenden. Also sie zeigen in Kölner Dom und blenden ein, glaube ich, Frankfurt am Main oder so. Irgendwie sowas gibt es beim A-Team, wo man denkt, okay, das ist eins von den deutschen Wahrzeichen. Wie kann man das verscheißen? Ja, also das mit dem Aufregen von sowas, Wie gesagt, das ist mühsam, aber ich kann das eigentlich fast nicht. Ich kann das heutzutage, finde ich das fast schon wholesome, wenn man sich bei einer Serie über sowas aufregt. Mhm. Weil es wird sich über so einen abstrusen Scheißdreck aufgeregt, da ist das ja fast schon wieder nett. Also.
Ja. Das gibt aber trotzdem Leute, die wissen halt auch nicht, wann vorbei ist. So. Und dann, okay, jetzt schreibe ich dem jeden Tag auf Twitter, wie scheiße er ist.
Ach so, ja, ja.
Ja, okay, okay, jetzt ist genug.
Jetzt ist genug. Hast du noch was gesehen?
Jetzt ist genug.
Ja, weil ich hätte noch.
Hast du schon, dann erzähl doch was.
Eins hätte ich noch. Und zwar habe ich auch.
Ich muss jetzt kurz widerrufen. Das ist gar nicht so witzig, was ich erzählt habe.
Corinthia ist nicht Corinthia.
Kärnten hast du auch Corinthia.
Ja.
Ja. Nein, das ist schon eine Region in Griechenland.
Wow.
So.
Seit Jahrzehnten erzählst du Witze und das alles. Apropos, da fällt mir auch noch was ein.
Ja.
Wo ich und eine Arbeitskollegin überzeugt waren, dass in dem Semmel, was wir uns jeder ein Semmel bestellt haben mit Fleischlabel, dass in einem kein Ketchup drin war, sondern nur Mayonnaise. Und dann ist beide mit Ketchup und Mayonnaise. Und die sagt, ja, habe ich schon. Ich so, was? Ich glaube nicht, dass du das gemacht hast. So, wir haben es dann halt mitgenommen und dann so aufgemacht, schau, nur Mayonnaise. Dabei ist halt der einfach perfekt über dem Ketchup gewesen. Und dann haben wir uns geirrt gehabt und so. Und wir wollten schon sagen, wie superior wir waren. Hey, was ist mit der? Checkt ihr nicht, wo die Ketchup reintut? Dabei haben wir es nicht checkt. Aber
Sache, das was ist eine Story. Hey.
Nein, aber eine Sache, die rantmäßig dann doch ist, in dem Semmel war ein Loch und die Mayonnaise ist einfach in das Loch oben rein, anstatt dass das verteilt worden ist in dem Semmel. So, Rant, Ende.
Jetzt Moment mal. Ein Semmel mit einem Fleischleibel ist ein Burger, oder?
Ja,
Fleischleibel ist übrigens auf Deutsch.
Fleischpflanze.
Bulette.
Ist die Bulette.
Ja, ich habe jetzt gerade parallel, während der Marco seine Fleischlauberl-Geschichte erzählt hat, Carinthia, schreibt mit A und Corinthia. Ja. Das andere. Jetzt weiß ich nicht, ob sie es vielleicht doch falsch gehabt haben und doch eh richtig
gemacht. Ich glaube, die haben es falsch gemacht und du hast es richtig erzählt über Jahre.
Ich glaube auch.
Fleischleibel auf Deutsch ist Patty.
Okay, hey, hast du noch was? Wir sind in Zeit Ende. Bald.
Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, und zwar je länger das rauszögert, desto ältere Kamelle wird es, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir nicht nur top aktuelle Sachen konsumieren, sondern auch ein bisschen ältere Sachen schauen und gamen. Und ich habe ein bisschen ältere Sachen geschaut und gegamed, wo jetzt die dritte Staffel rausgekommen ist. Blödsinn, nur geschaut. Wo jetzt die dritte Staffel rausgekommen ist, und zwar For All Mankind. Auf Apple TV Plus bin ich mittlerweile ein großer Apple TV Plus Aficionado.
Ted Lasso.
Ja, bin mittlerweile vom Anfänger zum Liebhaber geworden für Apple TV Plus. For All Mankind, die Idee und die Produktion vom Ronald D. Moore, der geschrieben hat für Star Trek Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager und für Battlestar Galactica, also ein ziemlicher Science-Fiction-Pro. For All Mankind ist eine Serie, in der es darum geht, also das spielt in einer fiktiven Realität, in der die Sowjets als erstes auf dem Mond landen und Amerika quasi die Zweiten sind. Und was sich aus dem geschichtlichen Ding entwickelt. Es ist in der ersten Staffel so, dass man schon merkt, dass durch das, dass die Amerikaner beim Rennen auf dem Mond unterlegen waren, sich eben die technische Entwicklung viel weiter fortschreitet, also viel schneller vor allem. Es wird dann in die 70er Jahre schon eine Basis auf dem Mond gebaut von den Amerikanern, eben als Antwort dafür, dass die Sowjets als Erste auf dem Mond waren. Die russischen Kosmonauten bauen dann ebenfalls ziemlich zeitgleich eine Basis auf dem Mond. Und ich will jetzt für die erste Staffel gar nicht so viel spoilen. In der zweiten Staffel sieht man dann, dass die Technik schon wesentlich fortgeschrittener ist, als sie eigentlich war. Die spielt dann in die 80er, die zweite Staffel. Da sind wir jetzt gerade in der Mitte. Da haben sie zum Beispiel schon standardmäßig Videotelefonie und so vom Mond zur Erde. Und das haben sie ganz cool gemacht, weil die Technik halt so 80s-mäßig ausschaut, aber schon moderne Sachen kann. Man merkt das gar nicht wirklich. Man denkt so, das könnte es geben haben. Mhm. Bis man dann drauf kommt, na Moment mal, in die 80er hat es keine Videotelefonie gegeben. Hauptrolle spielt, jetzt muss ich nachschauen, das haben wir noch nicht aufgeschrieben, der Joel Kinnaman spielt eine von den Hauptrollen, den kennen viele aus Robocop von 2014 oder Altered Carbon. spielt eben einen fiktiven Astronauten. Das Interessante an der Serie ist, dass es ganz viele Charaktere gibt, die es in Wirklichkeit auch gegeben hat. Es gibt ganz viele Astronauten und Astronautinnen, Wissenschaftler, die es in Wirklichkeit auch gegeben hat. Und es gibt aber ganz viele erfundene Charaktere. Geschrieben und gespielt ist die Serie fantastisch. Also das Science-Fiction-Element ist fast schon zweitrangig, weil man es fast nicht merkt. Durch das, dass die alternative Realität sich nur ganz, ganz in ganz kleinen Punkten unterscheidet, was heißt kleine Punkte, aber die ist noch ganz leicht abweichend von der echten Realität. Und ja, wie gesagt, ist fantastisch geschrieben, fantastisch gespielt, sehr gute Dialoge. Ja, kann ich wirklich jedem empfehlen.
Okay.
Ist eine sehr gute Serie auf Apple. Auf Apple. Ist
TV.
Eine von die Charaktere, die in Wirklichkeit, die es in Wirklichkeit gibt, ist die Margot Madison, wenn ich mir das nicht täusche. Das ist, glaube ich, die Frau, die in Code für die erste Mondlandung geschrieben hat.
Ah ja, da gibt es, glaube ich, ein Foto, wo sie irgendwie neben ausdruckt, oder? Irgend so ein Papierstapel
genau.
steht. Ja.
Und,
da, genau.
Die Frau hat, glaube ich, im Alleingang, gell, auf dem C4, na, was haben die für Computer verwendet?
Boah.
Also in die 60er Jahre.
Gameboy gemacht, glaube ich.
Die Frau hat im Alleingang die ganzen Programme für die Mondlandung geschrieben, glaube ich, und man sieht, da gibt es so ein ikonisches Foto von ihr, wie sie neben einem Stapel von Ausdrucken von Büchern steht, wo der ganze Code drin ist, den sie geschrieben hat. Und die wird zum Beispiel gespielt von der Ren Schmidt, die kennt man sonst, also ich kenne sie von sonst, habe die vorher noch nicht gesehen, schaut ihr aber sehr ähnlich in der Wirklichkeit. Buzz Aldrin kommt davor und andere.
JFK spielt da eine Rolle.
JFK spielt eine Rolle. Es gibt eine Astronautin, die Molly Cobb wird gespielt von der Sonja Walger. Ist auch eine berühmte echte Astronautin. Ja, wie gesagt, ist eine sehr gute Science-Fiction-Serie. Science-Fiction in dem Sinn, dass sie halt in einer alternativen Realität spielt. Und ich habe den Tipp aus einem Serienrückschau von Rocket Beans. Da hat, jetzt weiß ich nicht mehr, wer das gesagt hat.
War das im Skip-Magazin?
wie gesagt, also vor allem ein Kind kann ich jedem empfehlen. Ja. Ist eine volle Serienempfehlung. Und der Kinnaman liefert in meine Augen zum ersten Mal eine brauchbare schauspielerische Leistung ab. Rebecca und die sind beide mit wasserigen Augen auf der Couch, guckt mir einfach ein bisschen heulen müssen, weil es sehr, sehr gut gespielt. Also sehr tragisch.
Ich bin da schon ein paar Mal, habe ich das gesehen auf Apple TV Plus, bin aber nie, habe es nicht angefangen, aber es ist jetzt angefangen, nachdem du gesagt hast, dass
das
gut ist.
Da muss ich übrigens, vor allem als Familienvater, als Vater von einem Kind, sage ich dir jetzt schon, wenn das mit der Debbie schaust, das ist natürlich herrichten.
Okay, dann scheiß doch nicht.
Nein, es ist wirklich, boah, das ist, da wäre
Mut zum Weinen.
Ja, da kann man nicht anders. Ist so mit Abstand eine von den traurigsten Sachen, die ich in einer Serie jemals gesehen habe. Und so gut gespielt von allen.
Nein. Also dafür erstens, bin ich, glaube ich, jetzt gerade nicht bereit. Aber noch kurze zwei Sachen. Ganz kurz zum Abschluss. Was Trauriges, und das habe ich kurz verwechselt, weil die, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, die Annie Wershing ist gestorben.
Oh ja, das habe ich gesehen. Ganz das jung, ist, gell?
Ja, 45. Ja. Kennt man aus 24, Star Trek, glaube ich, sind die zwei Hauptsachen. Mhm. Was ich, und ich habe eben gelesen, dass sie die Tess bei The Last of Us spielt.
Ah,
aber die, ich habe jetzt gedacht, nach gestern, weil ich sage, habe ich zu Debbie gesagt, schau, der ist jetzt gestorben.
Die ist jetzt die gestorben, Schauspielerin.
Die Schauspielerin. Aber das ist eine andere Schauspielerin. Das ist die Tess-Schauspielerin.
Was die Stimme und das Motion Capture, glaube
genau, das ist die Schauspielerin vom Spiel. Aber das habe ich jetzt auch gefunden. Also das wollte mir überraschen. Also ja, traurige Nachricht. Und Elf noch,
sagt.
Das war ich gleich, und noch eine, noch letzter Tipp von mir. Cruella auf Disney Plus. Die Origin Story von der Cruella de Vil von 101 Dalmatiner.
Aha.
Mit der
Emma Stone.
Genau, mit der Emma Stone. Haben wir angeschaut. Mega gut. Also wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Also mega Soundtrack, mega Story, sehr cool geschafft, sie sympathisch zu machen und ihren Background zu erklären, warum sie so ist, wie sie ist. Also okay. Wirklich sehr cool.
Okay, das ist Challenge accepted. Die Hundehasserin, ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich das entscheide.
Ob du da vergeben kannst.
Ich weiß nicht, ob ich vergeben kann.
Ja. Ist auch wirklich, also mega, mega gut. Auf jeden Fall.
Aber ist die Emma Stone, ist die Frage.
Emma Stone, ja.
Ist mir scheißegal, wenn die Hunde hast, hätte dann ist sie unten durch.
Ja, schau das an, es geht viel um Hunde, was ich habe es auch durchgestanden. Es ist gut, es ist wirklich gut, es ist echt sehr gut.
So, ich habe auch noch was.
Nein, ja, ich habe nichts mehr.
Meine Güte.
Kurzer Pen and Paper Einschub. Bei einer von meinen Pen and Paper Runden haben wir einen Hund umgebracht, das habe ich sie so büßen lassen.
Ja.
Wow. Im Spiel, oder?
Ja. Und in echt.
Okay, ich fange an, weil ich habe schon das Outro eingespielt, ein bisschen zu laut. Ich sage danke, danke Jungs, für diese bezaubernde Aufnahmesession. Ich freue mich aufs nächste Mal schon und ja, wünsche allen da draußen viel Spaß mit Popkultur. Lasst euch gut gehen, schaut auf Enk, holt euch eine Me-Time, schaut die Serien, die ihr cool findet, spielt die Spiele, die ihr gut findet und macht, was euch happy macht. Genau.
Ganz wichtig ist, dass es cool bleibt.
Jo, und? Sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Danke, Jungs, für die Aufnahme. War ganz cool. Mhm. Viel Spaß mit unserem Podcast. Viel Spaß mit unserer Instagram-Seite. Unterstützt uns auf Patreon. Horcht unseren Podcast. Liked unsere Beiträge. Egal was. Wir sind immer froh, wenn es interagiert mit unserem Produkt. Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Und alles Gute. Tschüss.
Ciao.